Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MMM. Mückes Mikromedizin. Heute mit einer entscheidenden Frage, lieber Martin. Hallo.
Hallo Daniel.
Willst du die Frage wissen?
Wenn es sein muss.
Geschnitten oder am Stück?
Tja.
Wir reden heute über die Chirurgie im Wandel der Zeit. Oder Untertitel wäre auch noch ein ganz schöner: Beten statt Vollnarkose. Also ich meine, das ist ja wirklich auch eine Disziplin, die in den letzten, ja, ich sag mal 100 Jahren durch viele verschiedene Errungenschaften wirklich revolutioniert worden ist. Ich erinnere mich noch daran an eine Folge, die wir schon vor längerer Zeit aufgezeichnet haben. Man muss ja mal dazu sagen, wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Folge 70 von Mückes Mikromedizin. Das ist schon so eine richtige kleine Enzyklopädie. Und erinnerst du dich noch an die Folge, wo es darum ging, dass, ich glaube, das war eine Folge zum Thema Migräne oder Kopfschmerzen, dass man früher dachte, ich glaube sogar in der Steinzeit, dass da irgendwie Insekten im Kopf sind und dass man das am besten löst, das Problem, indem man den Schädel anbohrt.
Ja, auch eine Maßnahme, ne?
Ja, und da sind wir aber so, was diese krasse Entwicklung angeht, schon an einem ganz guten Punkt, weil von ohne Narkose und ohne sterile Bedingungen mit irgendeinem Faustkeil den Schädel zu öffnen, bis hin zu Robotern, die irgendwie KI-gesteuert im Nanobereich irgendwie operieren können, ist ja schon einiges passiert, muss man sagen, ne?
Ja, ich bewundere das immer. Also wir haben hier an der RWTH Aachen auch die Möglichkeit, mit diesen speziellen OP-Robotern zu arbeiten.
Wie heißen die nochmal? Leonardo? Ne, wir haben so einen coolen...
Da Vinci.
Da Vinci, genau. Ich wusste, das hat was mit der Renaissance zu tun, genau.
Ja, nee, aber das ist total spannend. Also wenn man sich das angucken kann, also diese mikrochirurgischen Eingriffe, die dadurch möglich werden, ob das jetzt in der Urologie ist oder in der Gefäßchirurgie, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Und ja, ich hatte ja immer so ein bisschen die Abneigung zur Chirurgie am Anfang. Und wenn du im Medizinstudium bist und dann zum Ende hin musst du ja dann auch bestimmte Wahlfächer dann dir überlegen.
Mhm.
Und zu den Pflichtfächern gehört ja neben der inneren Medizin auch die Chirurgie.
Mhm.
Und die hatte ich dann immer so schön nach hinten gelegt gehabt.
Mhm.
Damit man dann halt auch das noch ein bisschen mit der Lernzeit und dem Urlaub verkürzen kann.
Ja.
Und als ich dann mit der Chirurgie begonnen hatte, fand ich es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also man hat da wirklich viel gelernt. Und also da war erstmal so dieser Weg, dass man quasi so die Angst dann auch ablegt.
Ja, ich meine, das ist ja auch eine natürliche Aversion. Also mit einem extrem scharfen Gegenstand in den Körper eines anderen Menschen zu schneiden. Wenn einem das jemand so bei einem Feierabendbier erzählt, ohne Mediziner zu sein, würde einen das, glaube ich, relativ stark beunruhigen. Dabei ist ja eigentlich dieser Leitspruch, den es gibt, dieser Leitgedanke, ne, dieser hippokratischen Tradition, bis heute unverändert, auch noch nach 2000 Jahren. Ne? Du bist doch Lateiner.
Nee, vergiss es.
Okay, aber es gibt doch diesen schönen Satz, ne? Erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen. Jetzt enttäusch mich mal nicht, den kriegst du doch noch zusammen, oder?
Nee.
Okay, dann lese ich ihn jetzt vor und du sagst mir zumindest, ob ich ihn richtig betont habe. Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare.
Genau.
Wenn das auch heute noch von allen so gemacht würde, wäre es schön. Trotz allem hört man dann ja auch leider immer wieder mal von Eingriffen, die nicht notwendig gewesen sind, etc. Oder auch schieflaufen. Aber das sind natürlich dann in erster Linie wahrscheinlich auch schwarze Schafe. Kommen wir mal zurück zu den Steinzeitmenschen zum Beispiel. Also, die Geschichte der Chirurgie reicht ja wirklich bis zu den Anfängen der Menschheit zurück, ne?
Mhm.
Deswegen würde ich jetzt gerne mal wirklich auch genau in diesem historischen Kontext über die Chirurgie reden. So als kleines Special. Wir hatten gemeinsam überlegt, dass wir jetzt vielleicht für die großen und wichtigen Strömungen der Medizin immer mal wieder so einen kleinen historischen Abriss auch machen, damit wir wissen, wie sind wir eigentlich zum heutigen Status quo gekommen? Und ja, auch so ein bisschen die Errungenschaften feiern. Das kann man ja auch mal sich gegenseitig auf die Schulter klopfen als Mensch.
Ja.
Und sagen, hey, ist nicht alles schlecht. Erzähl mal so ein bisschen. Es gab ja früher zum Beispiel keine Betäubung. Das würde ich gerne wissen, wo Eingriffe stattgefunden haben, unter welchen Voraussetzungen. Warum gab es zum Beispiel früher bei Operation Publikum? Dann würde ich natürlich auch einiges gerne über die Pioniere der Chirurgie erfahren und natürlich dann abrunden das Ganze mit dem, was wir heute können. Wir haben es schon angesprochen, also Roboter, die uns helfen und die künstliche Intelligenz, die vielleicht sogar mal die menschlichen Chirurgen sogar ablösen könnte, Fragezeichen.
Spannende Theorie, ne?
Ja, aber auch ein bisschen beunruhigend nach wie vor, ne?
Ja gut, wobei, wenn du wüsstest, dass das hundertprozentig dann funktioniert, ne?
Das stimmt.
Und dann halt auch das Outcome wirklich sehr, sehr gut ist, wieso nicht, ne?
Wann fanden denn eigentlich die ersten Operationen, die ersten chirurgischen Eingriffe statt? Mhm. Und was wurde damals operiert? Mhm. Wie ging das Ganze vonstatten?
Also Forschung ist ja sehr interessant, muss man sagen. Und im Jahr 2022 entdeckten Forscher Hinweise auf eine Fußamputation, die vor circa 31.000 Jahren im heutigen Frankreich durchgeführt worden war. Also da siehst du mal, wie weit das schon zurückreicht, ne? Mhm. Und auch weitaus heiklere Operationen am Kopf und Gehirn wurden schon vor Tausenden von Jahren durchgeführt. Ein Beispiel, Forscher entdeckten bei der Untersuchung des Skeletts einer Frau aus der Bronzezeit zwei Löcher im Schädel. Also da bist du wieder bei deinem Faustkeil, ne? Und die zeigen, an ihr wurde zu Lebzeiten zwei Schädeloperationen durchgeführt, ganz ohne moderne Geräte und ohne Narkose oder Anästhesie.
Wahnsinn.
Und das war also schon vor über 4500 Jahren der Fall. Mhm. Und das Skelett der Frau war zwischen 35 und 40 Jahre alt und wurde im Südosten Spaniens in einer kupfersteinzeitlichen Begräbnisstätte gefunden.
Das heißt, da reden wir so über eine Zeit, die 4500 Jahre so in etwa zurücklegt, ne?
Genau. Narkosemittel gab es noch nicht. Da musste die Frau dann offenbar von Mitgliedern der Gemeinschaft stark immobilisiert werden oder zuvor mit einer...
Also auf gut Deutsch festgehalten.
Genau. Oder mit einer psychoaktiven Substanz behandelt worden sein, damit sie das überhaupt ertragen konnte. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Also
das heißt, die haben damals auch schon dann mit den Dingen, die sie in der Natur gefunden haben, Pilzen...
Also Opium.
Das ist Mohn, ne?
Mhm.
Schlafmohn. Weißt du was darüber, ob die Wirkung zu der Zeit schon bekannt war? Offensichtlich, ne?
Wahrscheinlich. Also ich denke, dass es da ganz, ganz viele auch schon Naturdrogen gab, die eingesetzt wurden, ne?
Ephedra gibt es ja, glaube ich, auch noch, ne? Und da gibt es auch einen Stoff, der heißt Hyoscyamin.
Hyoscyamin, ja.
Ja. Das sind alles Dinge, die in der Natur vorkommen.
Genau, auch zu dieser Zeit in der Region, denke ich.
Und was ich gelesen habe in dem Zusammenhang, das finde ich spannend, dass sich ja diese Praxis der Schädeloperation unabhängig voneinander wohl gleich an mehreren unterschiedlichen Orten der Welt entwickelt hat, ne?
Mhm.
Das hat man ja häufiger tatsächlich.
Genau, da gibt es ja also die frühesten dokumentierten Belege für diese Techniken, also der Schädeloperation, werden dem europäischen Mesolithikum. Also dazu gibt es ja auch Funde aus der Ukraine und Portugal und Nordafrika.
Marokko, glaube ich, ne?
Genau, und da findet man halt oder fand man solche Beweise dafür, dass das halt damals schon durchgeführt war. Ne? Und den Höhepunkt erreichte dann diese Praxis zwischen dem 4. und 2. Jahrtausend vor Christus. Also das ist so die Zeit, wo die Gesellschaft dann auch sesshaft geworden ist.
Ja, und sag mal, jetzt reden wir ja, wenn wir von Hochkulturen im Bereich des Mittelmeers sprechen, natürlich zwangsläufig immer vom antiken Rom. Und auch dem alten Ägypten, da nahm man ja dann auch, glaube ich, operative Eingriffe schon mit Metallwerkzeugen vor. Also es gibt ja, es steckt ja sogar schon im Namen, die sogenannte, schon wieder Latein, pass auf, Sectio Caesarea, also der Kaiserschnitt, der ja tatsächlich im alten Rom, glaube ich, etabliert wurde. Ich glaube, das war auch wirklich, weil das eleganter war als eine klassische Geburt, so habe ich das zumindest abgespeichert, wurde das halt gerade in den hochherrschaftlichen römischen Familien praktiziert. Das ist ja ein Begriff, der bis heute Bestand hat, ne? Bis in die heutige Zeit. Jetzt war es aber ja, glaube ich, so, mir spuken da so Geschichten im Kopf rum mit Hufschmieden und Barbieren. Im alten Rom war der Beruf des Chirurgen ja, glaube ich, jetzt nicht klar definiert, ne? der war ja so auf verschiedene Tätigkeitsfelder verteilt. Mhm,
genau, das Teilen von Verletzungen und Brüchen und dem Ziehen von Zehen. Also da wurden dann halt damals schon verschiedene Werkzeuge und Instrumente aus Metall eingesetzt. Mhm. Genau, und schon damals waren die sehr begehrt.
Mhm. Und dann, gerade schon erwähnt, gab es ja die sogenannten Wundärzte einmal, dann gab es die Barbiere, ne, und die Friseure. Tatsächlich sind das ja, wenn man so will, die Vorgänger der heutigen Chirurgen in Europa, ne?
Schon krass, wie sich das alles entwickelt hat, ne?
Ja, aber das war so, dass man im Mittelalter dann auch, um zu dieser Berufsgruppe zu gehören, dann Handwerk gelernt haben musste, offensichtlich, ne?
Genau, ja. Mit einer abschließenden Gesellenprüfung. Und oftmals gab es Überschneidungen zwischen den Berufsgruppen.
Sehr schöne Formulierung, Überschneidung in dem Zusammenhang.
Ja. Ja. Also das Behandlungsspektrum der Wundärzte umfasste größtenteils die Versorgung offener Wunden und die Durchführung des sogenannten Aderlasses, ne? Also Blutablassen sozusagen. Ne? Und der galt damals als Allheilmittel. Außerdem renkten dann die Wundärzte die Gelenke ein, versorgten dann die Knochenbrüche und zogen die Zähne. Das war ja damals auch ein großes Thema. Und Brüche, kannst du dir vorstellen, wenn die viel unterwegs waren.
Ritterturniere,
ja.
Kriege, ja. Kreuzzüge.
Ja, im Mittelalter vor allen Dingen dann, ne?
Ja, da haben doch dann auch, die Kreuzritter waren doch, wenn ich mich richtig informiert bin. Das hat wahrscheinlich auch wirklich was damit zu tun. Es gibt doch zum Beispiel jetzt gerade, dröselt sich das alles so auf wie in der Matrix von meinem geistigen Auge. Die Malteser, ne? Gibt es ja heute noch, also die Bezeichnung. Weil Kreuzritter, die Malteser, das war ja auch ein Kreuzritterorden, die haben doch, glaube ich, auch solche Krankenhäuser sogar eingerichtet, ne?
Genau, das waren diese mobile Krankenhäuser, die gleichzeitig auch als Übernachtungsmöglichkeiten für die gesunden, durchfahrenden Ritter dienten.
Mhm.
Und die Chirurgie war damals ein sehr grobes Geschäft, kannst du dir ja vorstellen.
Ja.
Da die chirurgischen Eingriffe ohne Narkose bei vollem Bewusstsein durchgeführt wurden.
Mhm.
Und zudem galt in der christlich geprägten Gesellschaft Krankheit als, was glaubst du, Gottesurteil. Ne?
Da sind wir wieder beim Leitspruch, beten statt Vollnarkose. Also
genau.
Statt einer schönen Anästhesie einfach mal auf die Bibel beißen oder auf ein Stück Holz und den lieben Herrgott um... Toi, 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 ne?
Also was interessant ist, dass ja mit dem Untergang des Römischen Reiches auch das Wissen verloren gegangen ist.
Mhm.
Also erst in den alten Handschriften mittelalterlicher Klöster sind dann wieder diese Darstellung damaliger chirurgischer Verfahren dann überliefert worden.
Mhm.
Und chirurgische Eingriffe endeten oft, wie soll es auch anders sein, mit dem Tod des Patienten. Also man hat viel versucht, ne?
Mhm.
Oft mit einem schlechten Outcome.
Ja.
Und seit 1163 waren sie Wundärzten vorbehalten, also die chirurgischen Eingriffe.
Die Operationen.
Die waren halt für das Grobe einfach zuständig. Ne?
Es gab ja aber dann auch schon akademisch ausgebildete Mediziner im Mittelalter. Wie unterscheiden die sich denn dann?
Ja, die waren halt für die Diagnose zuständig. Ne? Also die begutachteten die Patienten und haben dann halt auch schon diesen unblutigen Teil dann übernommen.
Dann gab es ja einen totalen, eine Zäsur, so ein Game Changer, wie man heute sagen würde, im 15. Jahrhundert. Der sagt ja bestimmt auch der Name Hans Seif etwas.
Genau, der hat diesen Codex Medicus et Physiologicus erstellt.
Ach guck mal, jetzt ziert er sich nicht mehr mit dem Lateinischen. Langsam wirst du warm, sehr gut.
Ja, genau.
Das war auch ein Wundarzt, der Mann, ne?
Genau, der gab halt mit diesen Schriften dann so einen tiefen Einblick in das Gesundheitswesen des späten Mittelalters. Ne?
Und Fun Fact, ne, wobei für ihn war es, glaube ich, kein Fun Fact für Kaiser Friedrich III., der gehörte auch zum Kompetenzteam der gelehrten Ärzte und Wundärzte. Wie gesagt, noch immer diese Unterscheidung. Einmal die unblutigen, gelehrten Akademiker und die Männer fürs Grobe, die Wundärzte. Es waren da damals tatsächlich, denke ich mal, ausschließlich Männer. Die haben nämlich das linke Bein des Kaisers teilweise amputiert.
Mhm, Kaiser Friedrich III., ne? Das wurde so teilweise amputiert.
Ah ja, genau.
Mhm. Ja, und der Kodex schildert Ablauf und Arbeitsteilung zwischen den Ärzten. Das ist ganz interessant, also wie so eine OP-Anleitung eigentlich auch. Ne?
Ja.
Und über Anästhesie und die Techniken der Blutstillung kann, also wenn du mich fragst, einfach nur spekuliert werden. Weil so richtig, wie das dann funktionierte, keine Ahnung.
Aber es gab im Mittelalter doch diese von Heilkundigen entwickelten also natürlich in Klöstern entwickelten, sogenannten Schlafschwämme. Das klingt irgendwie spannend. Was ist das genau?
Also diese Schwämme waren dann wahrscheinlich mit Opium getränkt und wurden danach getrocknet und vor der eigentlichen Verwendung dann wieder befeuchtet und dem Patienten auf den Mund und Nase gedrückt. Mhm. Also es erinnert so ein bisschen so an diese
Chloroform?
Kidnapper-Filme, ne?
Ja, also entschuldigen Sie, finden Sie auch, dass dieses Taschentuch nach Chloroform riecht? Ja, genau, die Nummer. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Roman gelesen, der sich mit den Mauren und ihrer Herrschaft in Südspanien beschäftigt hat. Was mich total beeindruckt hat, war, dass die Mauren, die ja Araber waren, total weit waren, was das Thema Naturwissenschaften anging und natürlich auch darunter die Medizin. Also man kann das, um es jetzt mal so ein bisschen zu verdeutlichen, sich wirklich so vorstellen, dass die Christen damals in ungeheizten und ja Burgen mit sehr fragwürdigen hygienischen oder sehr fragwürdigen hygienischen Umständen gelebt haben, während die Mauren teilweise, so stand das in dem Roman, schon unter Bedingungen operiert haben, chirurgische Eingriffe vorgenommen haben, die von der Sterilität eigentlich mit den heutigen Standards übereinstimmen. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Deswegen würde ich jetzt gerade auch in dem Kontext nochmal mit dir über einen sehr wichtigen Pionier in der Chirurgie sprechen. Abu al-Qasim al-Sarawi, kurz oder von seinen Freunden und Homeboys Abu al-Qasim genannt. Mhm. Der Mann ist 936 geboren. Und das ist also einfach so ein Grandmaster der Chirurgie gewesen, kann man glaube ich sagen, etwas salopp, ne?
Ja.
Was hat denn der so alles an den Start gebracht, was es bis dato nicht gab?
Ja, der war ja auch Maurer und war unter anderem Chirurg und wendete häufig die sogenannte Kauterisation an. Mhm. Also was ist das? Der Kauter dient zur Blutstillung oder zum Schneiden. Mhm. Und erfunden haben ihn die Pharaonen in Ägypten.
Aha.
Und heute nutzen die Chirurgen ihn als Elektrokauter.
Mhm.
Also zur Blutstillung und du kannst damit auch die Haut so schneiden. Ne?
Das wird erhitzt, ne? Das ist genau. Metall, was erhitzt wird.
Ja, heute macht man das halt mit elektrischen Strömen, ne? Mhm. Dass man dann halt ganz fein dann auch bestimmte Blutgefäße dann veröden kann sozusagen oder aber auch schneiden kann. Ne?
Mhm. Okay. Jetzt hat er aber auch ein paar Sachen gemacht, die jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so modern klingen. Der hat ja zum Beispiel auch mit Ameisen gearbeitet.
Ja, genau. Der hat schwarze Ameisen zur Behandlung von Darmwunden genutzt. Und der entwickelte auch ein Verfahren zur Darmnaht, also aus Tierdarm hergestellten Faden nutzte der, um dann quasi den Darm zu verbinden oder zu vernähen.
Ja, dass die das überhaupt damals schon gemacht haben, das sind ja wirklich sehr diffizile Eingriffe, ne?
Ja. Und ganz interessant, der hat sich außerdem mit der operativen Therapie von sogenannten Nabelbrüchen, das kennen wir vielleicht alle, ne?
Also Hernien.
Hernien. Mhm. Und der hat auch einige chirurgische Instrumente erfunden. Und damit war vermutlich einer der bedeutendsten arabischsprachigen Ärzte des Mittelalters.
Und der hat auch wirklich Einfluss genommen auf die gesamte Entwicklung und Fortführung der medizinischen Wissenschaft, wenn man so will, ne?
Ja, auch der europäischen Medizin, ja. Ne? Also bis zur Renaissance. Und der hat halt ein sehr, sehr großes Werk auch geschrieben, also die sogenannte Verordnung, wie er das genannt hat.
At-Tasrif.
Ja, genau. Ein 30-bändige Sammlung medizinischen Wissens, von der vor allem der letzte Band, also die Chirurgie, sehr, sehr bekannt wurde.
30-bändig. Also ich meine, du hast ja jetzt auch schon ein paar Bücher geschrieben. Unter anderem jetzt gerade unser aktuelles gemeinsam entstandenes Werk Unglaublich krank, was wir allen nochmal ins Herz legen wollen. Vielleicht als Weihnachtsgeschenk ganz schön. Aber 30 Bände zu schreiben und parallel dazu noch diese ganzen handfesten Entwicklungen wie neue Instrumente, chirurgische Instrumente, das ist schon eine Ansage.
Mhm.
Wie kam es denn dann letzten Endes zu dieser, muss man ja für die Patienten sagen, Segnung der Anästhesie?
Es gibt ein sehr gut dokumentiertes Datum, nämlich der 16. Oktober 1846 und da demonstrierte der Zahnarzt William Thomas Green Morton bei einer Operation vor Ärzten und Studenten der Harvard University in Boston die schmerzausschaltende Wirkung des sogenannten Schwefelethers.
Okay.
Und das Datum markiert seither quasi die Geburtsstunde der modernen Anästhesie. Und der Green Morton beschäftigte sich zuvor mit der Erforschung des Lachgases und bemerkte als erster die analgetischen Eigenschaften, also die schmerzstillenden Eigenschaften, die er dann auch im Jahr 1800 in einer zweibändigen Monographie dann beschrieb.
Von dem gibt es doch das schöne Zitat: Kopfschmerzen, die ich mir durch Magenverderb zugezogen hatte, wurden, als ich während dieser Schmerzen eine große Portion oxidiertes Salpeterstoffgas atmete, Lachgas, ne? Sogleich behoben. Sie kamen zwar nachher wieder, waren aber weit minder heftig als zuvor. Ein andermal verschwand ein schwächeres Kopfweh völlig, nachdem ich zwei Portionen Gas geatmet hatte.
So ein Schnüffler.
Jetzt kommen wir zu Sir Robert Liston. Der hat einen Weltrekord aufgestellt, der schon so ein bisschen creepy ist, ne?
Der amputierte ja bereits 1846 in London in 25 Sekunden ein Bein. Und zwar von einem Butler.
Von seinem Butler, oder? Nee, einem Butler.
Einem Butler.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es seinen Butler war.
Ja, das hat ihm den legendären Ruf als schnellstes Messer dann verschafft. Das wird überliefert, dass so manches Körperteil bei diesem schnellen Vorgehen auch versehentlich mal mit abgetrennt wurde. Also wo gehobelt wird, fallen Späne, wo geschnibbelt wird, halt Finger und Zehen manchmal auch. Das ist aber natürlich jetzt, auch wenn das so ein bisschen schwarzer Humor ist, der da gerade mit einfließt, dass der so geschwind hantierte, lag natürlich nicht nur in seinem persönlichen Ehrgeiz. Ich glaube, das Guinness-Buch der Rekorde gab es damals auch noch gar nicht, sondern es war natürlich den Herausforderungen der Zeit auch geschuldet, ne? Also vor der Einführung der Narkose hat halt ein Chirurg einfach unter dem Druck gestanden, die OP möglichst so zu beenden, so schnell zu beenden, dass der Patient nicht vorher durch den Schock der Schmerzen stirbt einfach, oder?
Ganz genau.
Was ich ja anfänglich schon mal angedeutet habe und mich bis heute auch immer frage, war das so eine Show auch, die da abgezogen haben? Warum haben denn diese chirurgischen Eingriffe so häufig vor Publikum stattgefunden? Übrigens ja auch nicht nur im akademischen Kontext, oder?
Nee, nicht nur in Universitäten, sondern auch in Wirtshäusern. Also die fanden einfach öffentlich statt, ne? Sodass Ärzte und Zuschauer das Geschehen dann auch beobachten konnten. Man muss sich das so vorstellen, wie in einem Stadion, in so einem kleinen Stadion, dass man quasi so Stehtribünen oder sitzende Tribünen hatte, wo man dann quasi von oben
so ansteigende Ränge, ne?
Genau, reingucken konnte in die Mitte. Und in der Mitte wurden dann die Operationen durchgeführt. Und die Studenten haben dann halt auch die Stoppuhren mitgebracht und dann die Dauer der Amputation mit ihren Taschenuhren gestoppt.
Krass.
Ja.
Ja, viele von ihnen, das ist ja auch schriftlich überliefert, beteuerten ja damals auch, dass schon nach dem ersten Aufblitzen des Skalpells, also relativ unmittelbar darauf, das Sägen am Knochen zu hören war. Oh, möchte man sich gar nicht vorstellen, die Atmosphäre. Jetzt haben wir auch einen echten Champion hervorgebracht. Aus dem Bereich der Medizin, muss man sagen. Einer der bedeutendsten und einflussreichsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts. Der Mann hieß
Ernst Ferdinand Sauerbruch, genau.
Was hat diesen Mann denn eigentlich so besonders gemacht?
Ja, der war ja quasi der Pionier der neuzeitlichen Thoraxchirurgie.
Thorax nochmal, für alle, die es nicht wissen, ist der Oberkörper, ne, wenn man so will.
Genau, Brustkorb und so weiter. Ne?
Also alles, wenn man sich die Extremitäten praktisch wegdenkt.
Genau. Der hat dann 1904 in Breslau eine Unterdruckkammer entwickelt und eine sogenannte künstliche Hand.
Das war sozusagen der Iron Man des 19. Jahrhunderts.
Der Da Vinci-Vorläufer.
Ja.
Also es ist schon spannend, was da damals gemacht wurde. So ein kleiner Effekt. Ich habe auch bei dem, ich glaube, der Enkel ist es von Herrn Sauerbruch noch gelernt in der inneren Medizin in Bonn.
Wow, okay.
Und es war auch sehr spannend. Auch eine große Koryphäe, der Mann.
Das Thema ist so spannend. Trotz allem die dritte Frage, die möchte ich jetzt gerne noch loswerden. Was sind denn Entwicklungen, die auf gar keinen Fall unerwähnt bleiben sollten, die wir vielleicht bisher unterschlagen haben? Also weitere Meilensteine in der Chirurgie.
Naja, wir haben ja vorhin schon das angedeutet, ne? Also die Allgemeinnarkose schaffte ja erstmal die Voraussetzung quasi für die moderne Chirurgie, wie wir sie heute kennen. weil dadurch war es dann auch wirklich möglich, durch die Eröffnung des Bauches, also des Abdomens, Erkrankungen auch der Bauchorgane zu behandeln.
Also wahrscheinlich bis hin zu so Sachen, die ja heute wirklich Routine sind, wie ein Blinddarm entzündeter, ne?
Genau.
Dass man dann wahrscheinlich an der Sepsis gestorben, ne? Oder
quasi mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert startete dann quasi das große Zeitalter der Chirurgen, ne? Mhm. Also da gab es dann diese Persönlichkeiten wie Theodor Billroth, William Stuart Halstead, Theodor Kocher, ja. Rudolf Nissen, also um so ein paar zu nennen einfach, ne?
Ja.
Ja, und dann das Thema der minimalinvasiven Chirurgie, also der Auftakt, der ist quasi gelungen durch den Kollegen Kurt Semm, der hat 1967 die Technik der Bauchspiegelung in der Gynäkologie eingeführt.
Mhm.
Und dabei werden ja dann die Patienten mit Instrumenten operiert, die nur über sogenannte Stichinzisionen eingeführt werden, also kleine Schnitte quasi.
Mhm.
Und dann kann man dann quasi unter Kamerasicht kontrolliert operieren, ohne den Bauch dann groß zu eröffnen. Ne?
Die Endoskopie, ne?
Ja. Und jetzt ist es ja einfach so, dass sich die Medizin immer weiter spezialisiert und das ist auch notwendig.
Aha.
Und trotz einer breiten Ausbildung ist kein Arzt mehr in allen Bereichen versiert, weil einfach auch so viele Bereiche ja existieren und man in so vielen Bereichen sehr gut sein müsste.
Mhm.
Und deswegen gibt es halt auch in den operativen Fächern sehr, sehr viele kleine Fächer,
ja.
Also Fachabteilungen wie die Gynäkologie, Urologie.
Thoraxchirurgie hast du gerade schon genannt, genau. Gefäßchirurgie, was gibt's noch? Neurochirurgie, ganz wichtig.
Unfallchirurgie, dann gibt's die Allgemeinchirurgie.
Ja.
Das Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Also da tut sich einfach ganz, ganz viel. Und die minimalinvasive Chirurgie geht ja jetzt quasi auch so fließend in die sogenannte Roboterchirurgie über.
Mhm.
Und da haben wir dann also Tumor- oder rekonstruktive Operationen. Die werden aber heute immer noch quasi durch diese minimalinvasiven Techniken durchgeführt.
Mhm.
Aber bald vielleicht halt auch schon durch Robotersysteme abgelöst. Also da tut sich einfach ganz, ganz viel.
Mhm. Du
musst dir vorstellen, der Chirurg steht dann nicht mehr am Operationstisch, sondern sitzt dann an der Konsole und steuert die Instrumente und diese 3D-HD-Kameras.
Mhm.
Das ist schon spannend. Also der Roboter arbeitet also nicht selbstständig immer noch oder automatisch. Es operiert dann immer noch der Chirurg mit Hilfe des Roboters und nicht umgekehrt.
Ja.
Aber wer weiß, wo das Ganze hingeht. Also.
Aber der hat schon auch so eine Griffeinrichtung, ne, der Chirurg.
Genau, das ist so eine frei bewegliche Griffeinrichtung.
Mhm.
Und das Robotersystem überträgt dann quasi diese Bewegung der Fingerhand des Operateurs dann sehr präzise auf die robotischen Instrumente.
Wahnsinn.
Und das wird spannend, was in den nächsten Jahren da auf uns zukommt.
Martin, wir müssen jetzt leider hier mal einen Cut machen. Martin, ich danke dir sehr für diese sehr aufschlussreiche Nachhilfestunde. Das war ja diesmal interdisziplinär, wenn man so möchte, zwischen Medizin und Geschichte.
Mhm.
Und freue mich schon auf die nächste Session mit dir.
Ich auch, Daniel.
Ganz liebe Grüße.
Bis dann.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.